Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Preisfrage. Wisst ihr, wann die letzte totale Sonnenfinsternis hier bei uns in Europa zu sehen war? Das war im August 1999, also vor 27 Jahren, vor mehr als einem Vierteljahrhundert. Ich bin ein Dinosaurier, ich kann mich noch sehr genau dran erinnern, aber die nächste totale Sonnenfinsternis, die gibt es bei uns erst wieder im Jahr 2081. Da wäre ich dann also 106 Jahre alt. Tja, keine Ahnung, was Longevity bis dahin so alles leistet, aber Gott sei Dank müssen wir alle nicht so lange warten, denn am 12. August 2026 kehrt eine totale Sonnenfinsternis nach Europa zurück. Hier bei uns in Deutschland ist sie partiell, wird aber definitiv auch sehr beeindruckend sein und das astronomische Highlight des Jahrzehnts. Und damit willkommen zu einer absoluten Premiere hier im Galileo Podcast. Ich bin Stefan Gödde und wir starten heute unsere große dreiteilige Spezialreihe zu genau diesem Mega-Event. In den nächsten Folgen schauen wir einmal zurück in die Geschichte und wir geben auch Praxistipps fürs Fotografieren. Aber heute wollen wir erst einmal verstehen, was genau da oben eigentlich alles passiert. Wir liefern euch das ultimative Partywissen to go. 5 Fakten, mit denen ihr beim Public Viewing alle anderen in den Schatten stellt. Und das alles bespreche ich mit einer Frau, die das Universum buchstäblich im Kofferraum hat. Sie ist Astrophysikerin, Bestseller-Autorin des Buches Per Lastenrad durch die Galaxis und sie fährt tatsächlich mit einem aufblasbaren Pop-Up-Planetarium auf dem Fahrrad zu den Menschen. Außerdem ist sie im erfolgreichen Podcast Das Universum zu hören. Herzlich willkommen aus Wien, Dr. Ruth Grützbauch. Ich grüße dich.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann und euch ein bisschen was über die Sonnenfinsternis erzählen darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Liebe Ruth, du bist unser persönlicher Guide für dieses seltene Spektakel und deshalb auch gleich eine persönliche Frage an dich. Weißt du schon, wo genau du die Sonnenfinsternis anschauen wirst?
Ja, in Spanien. Ich habe mich tatsächlich entschieden, dann nach Spanien zu fahren. Ich war ein bisschen so, August, Spanien, nicht ganz ideal. Aber für eine totale Sonnenfinsternis tut man das dann doch.
Du hattest ja relativ frühzeitig wahrscheinlich das Datum auf dem Schirm, hast auch noch ein günstiges Hotel bekommen. Ich habe nämlich gestern mal geguckt in Vorbereitung auf diesen Podcast, es gibt absolut keine Hotelzimmer mehr.
Es ist vollkommen crazy. Es war auch mit der Anreise. Also ich habe mich entschieden, auch mit dem Zug anzureisen. Ich versuche ja das Fliegen ein bisschen zu vermeiden und vor allem in Europa. Wenn ein Zug fährt, dann nehme ich den Zug. Und da habe ich ich glaube, das war schon im März oder so, habe ich mich mal ein bisschen umgesehen. Und also ich hatte das Datum schon länger im Kopf und habe mir gedacht, das müsste man eigentlich machen, Und dann habe ich im März mal geschaut und das war wirklich schon fast alles voll und die Züge waren schon extrem teuer und die Unterkünfte auch. Und ich habe dann plötzlich Panik bekommen und mir gedacht, so, jetzt buche ich einfach irgendwas und habe dann so ganz günstige Hostels und so noch irgendwie bekommen und noch eine ganz nette Unterkunft an der Küste, wo ich dann in Nähe von Santander mir die Sonnenfinsternis ansehen werde.
Wahnsinn, also du bist gesegnet, dass du tatsächlich die absolut totale Sonnenfinsternis dann hautnah mitbekommst. Ich habe es ja eben schon gesagt, 1999 war die letzte totale Sonnenfinsternis bei uns. 2081 ist die nächste in Deutschland. Wie besonders ist denn dieser 12. August 2026 aus deiner Perspektive als Astronomin?
Also jetzt aus astronomischer, wissenschaftlicher Sicht, ich meine, eine Sonnenfinsternis ist natürlich immer interessant, aber jetzt aus astronomischer, wissenschaftlicher Sicht ist das nicht mehr so ganz was Besonderes. Aber natürlich, um sie zu beobachten als Mensch, als Beobachterin, da ist es ist ein fantastisches Ereignis, so eine vor allem totale Sonnenfinsternis, wie wir dann gleich nachher noch genauer besprechen werden. Es macht einen Riesenunterschied und es ist so ein fantastisches Ereignis, das einen so mitnimmt und so beeindruckt. Also für die von euch, diejenigen, die so alt sind wie wir, die Sonnenfinsternis 99 miterleben durften und wenn auch keine Wolken, weil ich weiß, gerade über Deutschland und Österreich hier auch war sehr bewölkt an dem Tag leider. Aber die das mitbekommen haben, wissen, wovon wir reden. Es ist einfach es macht einen fast ehrfürchtig, obwohl das ein komisches Wort immer ist, aber es ist so ein spezielles Ereignis, das mitzubekommen und einfach live nur zu erleben. Also ich wäre auch gar nicht groß jetzt da irgendwie probieren zu fotografieren oder irgendwas. Ich wäre einfach dort stehen und ich wäre es mir einfach anschauen und ich werde es einfach auf mich wirken lassen und genießen und es zahlt sich auf jeden Fall aus. Es ist fantastisch.
Den Moment in dir abspeichern. Ich glaube, das ist eine richtig gute Taktik. Ich habe es eben schon gesagt, wir machen heute Party Wissen to go mit 5 Fakten. Lass uns mal direkt reinstarten. Hier kommt unser erster Fakt und ganz ehrlich, den kann man eigentlich gar nicht glauben.
Fakt 1. Sonne und Mond sind unterschiedlich groß und trotzdem passen sie am Himmel auf den Millimeter genau übereinander.
Also das klingt doch nach unglaublicher Maßarbeit. Ein gigantischer brennender Stern und ein Gesteinsbrocken wirken von der Erde aus gesehen exakt gleich groß. Wie kann das bitte schön sein, Dr. Roth?
Es ist einfach ein fantastischer, phänomenaler Zufall. Oft sind ja die schönsten Dinge da draußen auch zufällig. Und es ist so, dass der Mond einfach 400 Mal näher an uns dran ist und drum 400 Mal größer wirkt. Ja, also das ist dieser Zufall. Es ist ja auch nicht immer so, dass die ganz genau gleich groß sind, die beiden. Aber grob gesehen ist der Mond für uns jetzt gerade, also in unserer jetzigen Zeit, auf unserer menschlichen Lebenszeitskala da, genauso groß wie die Sonne. Und das ist tatsächlich ein Zufall. Wir haben einfach Glück.
Also das ist ja diese berühmte 400er-Regel, also dass der Mond und die Sonne von der Erde aus gesehen quasi deckungsgleich sind. Aber ist das eigentlich bei jeder Sonnenfinsternis so?
Nein, weil der Mond ja nicht eine perfekte Kreisbahn um die Erde hat. Also es ist so, dass der Mond einmal ein bisschen weiter von uns entfernt ist und einmal ein bisschen näher an uns dran ist. Es hat eine leicht elliptische Bahn. Und dadurch ist es eben, kommt es ja auch nicht bei jedem Vollmond, bei jedem Neumond zu einer Sonnenfinsternis, bei jedem Vollmond zu einer Mondfinsternis. Ne? Also wenn das so wäre, wenn der Mond eine perfekte Kreisbahn hätte, dann wäre er immer quasi genau drüber und wenn er auch in der gleichen Ebene sich immer bewegen würde. Der Mond ist ein bisschen geneigt auf seiner Bahn. Also er ist einmal auch ein bisschen weiter oben. Es ist nur ungefähr 5 Grad Neigung, also ganz wenig, ja. Aber das reicht, dass er einfach meistens entweder oben drüber oder unten drunter fliegt, ja. Beziehungsweise bei der Mondfinsternis andersrum dann, na, dann ist er auch einfach zu weit unten für den Erdschatten und so, oder zu weit oben, ja. Also es ist einfach so, dass diese Sonnenfinsternisse, diese totalen Sonnenfinsternisse dann einfach nicht jedes Mal vorkommen durch die Neigung der Mondbahn und durch die elliptische Bahn, weil der Mond einmal ein bisschen näher an uns dran ist und ein bisschen weiter weg ist, ja.
Du hast eben gesagt, wir leben gerade in einem guten Zeitalter, um das zu beobachten. Was meinst du damit?
Naja, weil die Entfernung des Mondes sich verändert. Der Mond fliegt von uns weg. Der Mond flüchtet vor der Erde. Also mit einer sehr kleinen Geschwindigkeit. Es sind knapp 4 Zentimeter pro Jahr. Ja, es ist so, dass der Mond und die Erde durch ihre gegenseitige Anziehungskraft einander bremsen. Man nennt das Gezeitenreibung. Das ist durch die Gezeiten Ebbe und Flut. Ja? Der Mond verformt die Erde ein wenig und die Erde verformt den Mond durch die Anziehungskraft. Und durch diese Ausbuchtungen, die dadurch entstehen, die wir als Ebbe und Flut wahrnehmen, ne, kommt es dazu, dass die Drehung der beiden sich verlangsamt. Ja, und dann durch die Verlangsamung der Drehung schiebt sich der Mond gleichzeitig immer weiter von uns weg. Es sind jetzt natürlich diese 4 Zentimeter pro Jahr im Grunde nicht etwas, was wir auf unserer in unseren Zeitskalen da irgendwie wahrnehmen können. Ja.
Aber gleichzeitig kann man sagen, wenn wir immer das Gefühl haben, unsere Zeit, in der wir gerade leben, ist von Krisen geschüttelt und es ist alles so schlimm, wir können festhalten, es ist zumindest ein sehr, sehr goldenes Zeitalter für Sonnenfinsternisse, um sie zu beobachten, oder?
Ja, genau. Also der Mond war uns früher viel näher, ja, und natürlich viel größer. Also da wären die Sonnenfinsternisse wahrscheinlich noch wesentlich spektakulärer gewesen. Weil dadurch, dass die genau übereinander passen, kommt es ja auch noch zu anderen Effekten, wo man dann genau sieht, was um die Sonne herum passiert. Das werden wir dann
genau,
auch
da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir nehmen das mal mit als Partywissen. Also goldenes Zeitalter für die Beobachtung von Sonnenfinsternissen. Hier kommt jetzt, liebe Ruth, unser zweiter Fakt.
Fakt 2. Wenn sich die Sonne verdunkelt, schleicht der Schatten nicht. Er rast im Überschalltempo über die Erde.
Überschalltempo, also eine gigantische dunkle Wand rast über uns hinweg. Ruth, wie schnell ist dieser Schatten denn genau? Und könnte man, also wenn man das wollte, ihm eigentlich rein theoretisch hinterherfliegen?
Ja, das kann man schon. Also die Frage ist, wie sinnhaft das dann natürlich ist. Aber der Schatten ist sehr schnell, ja, Überschallgeschwindigkeit. Also der ist so mindestens 2000 km/h schnell oder mehr. Das ist einfach die Bewegung des Mondes. Der fliegt ja tatsächlich um uns herum und dann fliegt er genau vor der Sonne vorbei und bewegt sich einfach ziemlich schnell weiter und weiter und weiter. Und was noch dazu kommt, natürlich auch die Drehung der Erde. Also wir bewegen uns auch. Ja? Das heißt, die Drehung der Erde und die Bewegung des Mondes verursachen diese rasante Schattenwand, die da irgendwie über uns drüber fliegt. Man kann aber tatsächlich, und das haben Leute auch schon gemacht, mit einem Überschallflugzeug, mit der Concorde, ja, diesem Schatten hinterherfliegen. Das hat man in den 70er Jahren gemacht, 1973 war das. Und da hat ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diese Concorde, diesen Prototyp der Concorde, den ersten Prototyp, umgebaut in ein fliegendes Observatorium. Und die haben dann da noch Löcher irgendwie hineingebohrt für die Instrumente und so weiter. Ziemlicher Aufwand. Und dann sind sie tatsächlich da dem Schatten hinterher geflogen und haben damit dann mehr als eine Stunde Totalität genießen können. Und war, glaube ich, eine wahrscheinlich doch eine stressige Zeit für sie. Also so genießen konnten sie es dann wahrscheinlich doch nicht, als sie da mit ihren Instrumenten beschäftigt waren. Also die haben jetzt nicht einfach nur schön aus dem Fenster geschaut natürlich, sondern es war eine wissenschaftliche Mission. Es ist aber natürlich jetzt, ich glaube nicht, dass da jetzt wahnsinnig viel Großartiges Neues dabei herausgekommen ist. Also korrigiert mich, wenn ihr von irgendwas wisst, irgendwelchen bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen, die dabei herausgekommen sind. Es ist ja so, dass wir mittlerweile Sonnenfinsternisse quasi auch künstlich erzeugen können. Also jetzt nicht so für uns auf der Erde, sondern für unsere Instrumente. Man kann die Sonne beobachten, man kann auch die Sonne quasi künstlich verdunkeln und sich anschauen, was da irgendwie drumherum passiert und so weiter. Also es ist nicht mehr so, dass mittlerweile die Sonnenfinsternisse, die haben einmal nicht mehr so die Bedeutung, die sie vielleicht wissenschaftlich mal hatten. Ja.
Aber für die Forscherinnen und Forscher damals natürlich spektakulär, also eine Stunde lang sozusagen als Eclipse-Chaser da hinter dem totalen Schatten hinterher zu fliegen, das ist natürlich wahnsinnig spannend. Das ist schon toll. Du hast es eben schon gesagt, du wirst in diesem Jahr also in Nordspanien selbst mit dabei sein. Das ist, wie viel Sonnenfinsternisse hast du eigentlich selbst schon gesehen? Also bist du selbst so eine Eclipse-Jägerin?
Nein, nicht wirklich. Also es war 99, also totale Sonnenfinsternisse, ne? 99 und jetzt die. Und dazwischen war, ich glaube es war 2003, wenn ich mich nicht täusche, war eine partielle Sonnenfinsternis, die auch sehr speziell war und die bei Sonnenaufgang zu sehen war. Das war auch, das war richtig krass. Da ist die Sonne schon partiell verfinstert aufgegangen am Horizont. Und das waren so zwei so rote Hörner, die sich da über den Horizont hochbewegt haben. Das war auch sehr speziell. Aber das waren eigentlich die drei, die ich gesehen habe. Also ich bin jetzt gar nicht so die Eclipse-Jägerin. Aber es gibt Leute, die da wirklich tatsächlich der Sonnenfinsternis hinterherreisen. In dem Sinne nicht, dass sie den Schatten verfolgen, sondern dass sie wirklich von Sonnenfinsternis zu Sonnenfinsternis reisen. Es gibt Leute, die haben selbstgebaute Teleskope, selbstgebautes Equipment, das sie mitnehmen, um das zu beobachten, zu fotografieren und so weiter. Ich meine, es ist ein fantastisches Ereignis, ja. Aber das ist ein bisschen wie ein Hobby, ne? Dass man das dann so, man hat dann irgendwie so ein Thema, das einen so catcht und packt, dass man da einfach hinterher muss. Und ich kann das gut verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, ich muss zu jeder. Aber wenn sich eine anbietet, so wie die jetzt in Spanien, die in halbwegs gut erreichbarer Nähe ist, kann ich
kann es auch
gut
total
verstehen,
gut
ja?
verstehen. Also Ruth, du und ich, wir sind Nerd genug, um das richtig gut zu finden.
Ja, auf jeden
Wir kommen
Fall.
Zu unserem nächsten Partywissen und du hast es eben schon mal ein bisschen angetickert. Hier ist unser Partywissen Nummer 3.
Fakt 3. 99% Verdunkelung klingen nach völliger Nacht. In der Realität ist es dabei aber immer noch 1000-mal heller als bei Vollmond.
Also wir haben es schon häufiger gesagt, wir werden die Sonnenfinsternis hier bei uns in Deutschland partiell sehen, also nicht komplett, aber natürlich besser als nichts. Aber Experten sagen, für das wirkliche Gänsehauterlebnis braucht es diese totale Sonnenfinsternis. Warum ist das eigentlich so?
Also ich glaube, für die Gänsehaut reicht die partielle Sonnenfinsternis auch. Es ist ja doch eigentlich recht viel bei uns. Also wir sind ja auf jetzt globalen Skalen von Spanien nicht so weit entfernt. Und darum ist sie auch bei uns hier so an die 90%. Also je nachdem, wo man ist. Ja. Je weiter im Südwesten, desto besser. Aber 90% ist schon viel, ja. Also wird die Sonne wirklich nur eine ganz schmale Sichel sein. Und das ist schon, also schaut euch das an, ja. Lasst euch das nicht entgehen. Das ist schon speziell. Aber was stimmt, ist, dass einfach der, auch vor allem der Moment, wo es plötzlich von dieser beinahe totalen, ja, jetzt sagen wir mal 99%igen Verfinsterung, plötzlich auf diese Totalität umschlägt, das ist ein Moment, man kann das nicht beschreiben. Man kann sich das auch irgendwie gar nicht vorstellen. Es ist zuerst, denkt man sich, man beobachtet das und denkt sich, wow, es ist extrem cool, es ist beinahe weg, wow, extrem cool. Und dann kommt die Totalität und man ist nur mehr sprachlos, ja. Es wird alles still, die Menschen um einen herum werden still. Und es ist einfach so eine absurde, unbeschreibbare Stimmung auch. Es ist wirklich, wenn ihr irgendwie die Chance habt, in der Nähe seid, vielleicht seid ihr irgendwo dann noch weiter im Südwesten schon, vielleicht seid ihr in der Schweiz oder in Südfrankreich, macht euch auf den Weg Richtung Totalität. Es macht einen Unterschied. Aber wenn ihr nicht könnt, es ist auch 90% Verfinsterung, doch Gänsehaut-Feeling, ja.
Mhm. Und selbst wenn es jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur 90% sind, wenn man dann hochguckt, man muss trotzdem so eine Schutzbrille aufsetzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich wichtig. Weil also, da kann man sich wirklich die Augen ruinieren. Also ich habe früher als Kind auch immer, wenn meine Mutter nicht dabei war, nicht hergeschaut hat, weil sie immer gesagt hat, nicht in die Sonne schauen, mit einer Sonnenbrille in die Sonne geschaut, weil ich das so cool fand, dass die so hell ist und überhaupt. Aber ich habe großes Glück, dass ich mir dann meine Augen nicht damit kaputt gemacht habe. Also es ist kein Spaß, ja. Checkt euch eine Finsternisbrille, die gibt's eh überall und die kosten auch irgendwie, weiß ich nicht, 2 Euro oder so. Also auf jeden Fall, auch nur bei teilweiser Verfinsterung, nur mit Brille.
Also safety first und du sagst also auch 90% gibt definitiv eine Gänsehaut, da sind wir froh. Nicht nur für uns Menschen ist die Sonnenfinsternis also spektakulär, sondern auch für Tiere. Du hast das gerade schon beschrieben, die Umwelt, das alles verändert sich. Hier ist unser nächster Fakt.
Fakt 4. Wenn die Sonne am helllichten Tag verschwindet, spielt die Natur verrückt.
Tja, das Licht geht aus und die Natur spielt verrückt. Ruth, was genau passiert da um uns herum auf der Erde, während wir dann alle in den Himmel starren?
Naja, es wird nicht komplett dunkel, ne? Es ist so ein bisschen wie kurz nach Sonnenuntergang eigentlich, Dämmerung. Und man sieht aber dieses Abendrot, die Farben einfach so rundherum am Himmel. Es ist schon auch recht speziell. Und dann wird's plötzlich kühl. Tatsächlich, ja. Es kommt ein bisschen ein Wind auf, da auch durch die Veränderung, ne, der Dynamik in der Atmosphäre, durch die plötzliche fehlende Sonneneinstrahlung kommt dann dieser Wind auf. Es wird still, ja. Also Vögel verstummen, Menschen verstummen. Wir waren 99, wir waren mit einer Gruppe sehr, sehr lauter Italiener da vor Ort. Und die haben die ganze Zeit im Laufe der partiellen Phase die ganze Zeit irgendwie gegrölt und dann und plötzlich kam die Totalität und es war alles mucksmäuschenstill. Es ist einfach so beeindruckend. Also es hat wirklich auf Menschen, auf Tiere, auf die ganze Umgebung doch eine ziemliche Wirkung. Ja, das stimmt schon.
Unbedingt. Ich kann mich auch selbst erinnern, also das hatte damals 1999 was auf der einen Seite Mystisches, auf der anderen Seite irgendwas Apokalyptisches. Und was genau das übrigens mit unseren Vorfahren gemacht hat, darüber sprechen wir in der nächsten Folge hier im Galileo Podcast. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem letzten Partywissen rund um die Sonnenfinsternis.
Fakt 5. Das Spektakuläre an der totalen Finsternis ist gar nicht die Dunkelheit, sondern ein verborgenes Feuer, das plötzlich sichtbar wird.
Ja, also das klingt doch extrem mystisch. Was genau taucht denn da im Himmel auf, wenn der Mond die Sonne komplett verdeckt? Und was sehen wir da eigentlich?
Ja, da waren die Galileo-Texte am Werk, gell? Das verborgene Feuer. Nein, es ist gar nicht so falsch. Das stimmt schon eigentlich. Es ist ein verborgenes Feuer. Das ist ja eigentlich auch wirklich das, was die Totalität so unheimlich oder schräg macht. Ist das plötzlich aus der Sonne, die einfach nur für uns eine helle Runde Kugel ist oder eigentlich nur eine helle Scheibe am Himmel, plötzlich sieht man, dass da rundherum, um die Sonne rundherum, ja auch noch jede Menge Licht ist. Und zwar in so einer seltsamen, ausgefransten, faserigen Art und Weise, fast so ein bisschen so geisterhaft. Also es ist wirklich, man kann gar nicht jetzt irgendwie so andere Worte dafür verwenden, weil es wirklich so aussieht. Das ist die Sonnenkorona. Die Sonne hat ja auch eine Art Atmosphäre, nur ist die wesentlich ausgedehnter als die der Erde. Atmosphäre bedeutet ja einfach nur Gashülle in Wirklichkeit, ja. Und die Sonne besteht ja aus Gas, aus ionisiertem Gas, also extrem heißem Gas, das nennt man dann Plasma. Und um die Sonne herum, das ist das, was wir eigentlich sonst so mit freiem Auge nicht sehen können, weil die Sonne eben zu hell ist, hat sie noch diese ganz ausgedehnte Atmosphäre, Corona, ist ein nicht so populäres Wort in den letzten Jahren, aber ja, die Sonnenkrone, weil sie halt diese Form auch hat und die fast so wie so ein Heiligenschein rundherum dann einfach sichtbar wird, wenn die helle Sonne abgedeckt ist. Und was auch noch sichtbar wird, ist die Schicht, die wirklich ganz knapp an der Sonnenoberfläche entlang, so die äußere Oberfläche, sagen wir mal, der Sonne ist. Das ist die Chromosphäre, Chromo von Farbe, also die Farbsphäre, die wir normalerweise auch nicht sehen können. Und da sieht man diese ganzen riesigen Ausbrüche, diese Sonnenstürme. Man sieht da wirklich diese Säulen, diese Fackeln aus der Sonne heraus lodern. Also die sind natürlich recht klein. Man muss ja schon genau hinschauen, natürlich mit Vergrößerung, mit einem entsprechenden Fotoobjektiv und Vergrößerung und so weiter, sieht man das natürlich dann besser. Aber man sieht da wirklich die Aktivität der Sonne, das Material, die Innereien der Sonne, die da hinausgeschleudert werden in den Weltraum, was ja dann auch bei uns die Polarlichter verursacht, ja. Also ich finde, man bekommt dadurch so ein bisschen einen stärkeren Bezug zu dieser Sonne, weil man da sieht, was sie quasi hinauswirft, eben nicht nur das Licht, das wir von der Sonne bekommen, sondern auch tatsächlich ihre Bestandteile, ja, die geladenen Teilchen, die da von der Sonne auch zu uns kommen.
Großartig. Also du hast mir so viel Lust gemacht auf dieses spektakuläre Himmelsereignis, liebe Ruth. Lass uns das nochmal zusammenfassen, was wir gerade gelernt haben. Lass uns das im Kopf abspeichern. Wir haben also über den absurden kosmischen 400er Zufall gesprochen, über den gigantischen Schatten im Überschalltempo, über den enormen Unterschied, also zwischen einer partiellen Sonnenfinsternis und einer totalen Sonnenfinsternis. Mhm. Wir haben über das fast schon unheimliche Verhalten der Tiere gesprochen und über das sonst so verborgene Feuer der Sonnenkorona. Also ich habe unglaublich viel gelernt und ich kann es nochmal sagen, du hast uns so viel Lust gemacht auf diese Sonnenfinsternis und ich gratuliere dir, dass du tatsächlich alles in Nordspanien dann mit eigenen Augen wirklich aus der Totalität sozusagen nochmal ganz genau sehen kannst. Ruth, tausend Dank für diese faszinierenden Einblicke aus dem Reich der Astronomie. Ich danke dir.
Ja, gern, sehr gern.
Vielen, vielen Dank. Tja, das war Teil 1 unserer Galileo-Spezialserie. In der nächsten Folge drehen wir die Zeit zurück. Wir fragen den Archäologen Jens Nordroff, wie haben antike Kulturen eigentlich reagiert, als ihnen am helllichten Tag plötzlich das Licht abgedreht wurde? Haben sie tatsächlich geglaubt, dass die Welt untergeht? Ja, und nach der Sonnenfinsternis wird es bei Galileo noch ein ganz besonderes Experiment zu bestaunen geben. Wir lassen nämlich einen Wetterballon in die Stratosphäre fliegen, um mit einer 360-Grad-Kamera von ganz weit oben zu filmen, wie es aussieht, wenn der Kernschatten des Mondes über die Erde rast. Das wird spektakulär. Am Sonntag, dem 16. August um 19.05 Uhr auf ProSieben und jederzeit bei John und natürlich auch im Galileo YouTube-Channel. Das war's von Folge Nummer 1 zur Sonnenfinsternis. Ich bin Stefan Gödde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.